Ja, ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Schön, dass wir heute wieder zusammenkommen dürfen. Ich möchte noch ganz kurz auch mit uns beten, bevor wir dann ins Wort einsteigen. Ja, Jesus Christus, wir wollen dir jetzt wirklich von Herzen Dank sagen, dass du uns auch an diesem heutigen Sonntag hierher geführt hast, dass wir jetzt diesen Gottesdienst begehen dürfen, im Aufblick auf dich, in der Gewissheit, dass du gegenwärtig und mitten unter uns bist. Und so dürfen wir dich auch bitten, Herr, dass du alles in deine Hand nimmst. Nimm du alles Störende hinweg, dass wir uns konzentrieren dürfen auf dein Wort und auf die Gemeinschaft, Herr, untereinander und mit dir. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, das Thema heute lautet Gottes Hauptwaschgang. Und sicher kennt ihr ja alle diese schmucken Waschmaschinen, ne? Die dafür sorgen, dass unsere Kleider wieder schön sauber werden und auch nicht mehr so stinken. Und da gibt es ja dann so die verschiedensten Programme. Viele Knöpfe, die man drücken kann. Da gibt es dann eine Schonwäsche und da gibt es eine Vorwäsche und da gibt es eine Hauptwäsche und wenn ich was falsch gemacht habe, noch eine Nachwäsche, Wäsche. Naja, und so weiter und so fort. Naja, und um Reinigung soll es eben auch in unserer heutigen Botschaft gehen, aber natürlich nicht um die Reinigung unserer Klamotten, sondern um die Reinigung des Volkes Israel. Und zwar anhand des Textes aus dem Propheten Hesekiel Kapitel 36. In diesem Rahmen werden wir uns so hauptsächlich heute aufhalten, immer wieder so ein paar Verse daraus aus Hesekiel Kapitel 36. Und diesen Text, den will ich in drei Abschnitten beleuchten. Punkt 1, Israels Heimholung, also die Rückführung ins verheißene Land. Punkt 2, eben dieser Hauptwaschgang, ne? Israels Reinigung. Und der dritte Punkt schließlich, in dem ja letztendlich alles gipfelt, Gottes Verherrlichung. Und als Einleitung sei gesagt, dass der Gott Israels, dieser Herr aller Herren und einzig wahre Schöpfergott, das Volk der Israeliten, ja nicht nur in dem Sinne erwählt, sondern ja sogar für sich geschaffen hat. Und darüber hinaus verhieß, dass er dieses sein Volk, welches doch immer wieder tief in Sünde gefallen war oder tief in Sünde gefallen ist, bis zum heutigen Tag, dennoch wiederherstellen wird, wozu es eben aber einer absoluten und vollständigen Reinigung bedarf. Und dahingehend lese ich zunächst einmal, nachdem ihr Hesekiel gefunden habt, aus Jesaja, Kapitel 43. Ihr dürft aber ruhig bei Hesekiel bleiben, weil da werden wir gleich drauf kommen. Aber hinleitend dazu aus Jesaja ein paar Verse aus Kapitel 43. Jesaja Kapitel 43 ab Vers 1. Jesaja 43 ab Vers 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob. Und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Dann weiter ab Vers 5. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her, also vom Osten her, werde ich deine Nachkommen bringen. Und vom Sonnenuntergang her, also vom Westen her, werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Also aus allen vier Himmelsrichtungen. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. So, und nicht nur hier in diesem Abschnitt verheißt Gott seinem Volk eine zukünftige Rettung, welcher jedoch einer Reinigung zwingend vorangehen muss. Und diese Reinigung, die wird jetzt auch nicht im Schonverfahren vonstatten gehen, sondern bis zur endgültigen Wiederherstellung Israels praktisch alle Stufen eines vollständigen Reinigungsprozesses durchlaufen, und zwar einschließlich eines Schleudergangs. So wie es uns die ganze Geschichte Israels bis zum heutigen Tage verdankt. Ja, und so beginnen wir mit dem ersten Punkt der Heimholung Israels in das von Gott geschenkte Land. Und nur mal nebenbei erwähnt, hat Gott ja höchstpersönlich den Israeliten dieses Land zugesprochen. Mit anderen Worten, da braucht es kein UN-Mandat. Punkt 1. Israels Heimholung. Und jetzt gehen wir in unseren Text, Hesekiel Kapitel 36. Hesekiel Kapitel 36 lesen wir Vers 24. Hesekiel 36, Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Wohin? Irgendwo? Gibt es irgendwo eine jüdische Heimstätte, vielleicht da, wo sie nicht stören? Keine Ahnung. In den hintersten Winkel dieser Erden? Nee, in ein ganz bestimmtes Land, nicht irgendwo. In euer Land bringen. Ich werde euch in euer Land bringen. Und dann Vers 28. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk. Und ich werde euch zum Gott sein. So, und jetzt setze ich mal voraus, dass ich euch ja gar nicht so viel jetzt von der Geschichte Israels erzählen muss. Und doch will ich des Zusammenhangs wegen kurz auf die Zerstreuung Israels eingehen. Denn wenn hier in unserem Text davon die Rede ist, dass Israel ja aus den Nationen, aus den Heidenvölkern herausgeholt wird, so setzt das ja voraus, dass dieses von Gott erwählte und geschaffene Volk zuvor unter diese Nationen zerstreut wurde. So wie es auch in Vers 19 hier aus unserem Text geschrieben steht. Hesekiel Kapitel 36, Vers 19. Und ich versprengte sie unter die Nationen. Und sie wurden in die Länder zerstreut. Nach ihrem Weg und nach ihren Taten richtete ich sie. Und hierfür, also für die Zerstreuung Israels, gab es jetzt drei ganz herausragende geschichtliche Ereignisse. Nämlich zum einen die Zerstreuung unter den Assyrern im Jahre 722 vor Christus. Das betraf das Nordreich Israel und fand statt, als Hesekiel ja noch gar nicht auf der Welt war. Zweitens dann die babylonische Gefangenschaft Judas. Also dem Südreich, beginnend so um 600 vor Christus, zu einer Zeit, als Hesekiel lebte und auch selbst betroffen war. Und dann schließlich drittens die Versklavung der Juden durch die Römer, so ab 70 nach Christus in einer Zeit, als Hesekiel längst gestorben war. Auf die Details will ich hier nicht eingehen. Tatsache jedoch ist, dass spätestens ab dem 2. Jahrhundert nach Christus mit diesem letzten jüdischen Aufstand gegen die Römer, dem sogenannten Bar Kochba-Aufstand, die Juden in aller Welt zerstreut wurden. Also halten wir es fest. Zu Hesekiels Zeit, als er diese Prophezeiungen niederschrieb, hatte sich die Verbannung des Nordreiches bereits ereignet. Das war Vergangenheit, Schnee von gestern. Die babylonische Gefangenschaft des Südreiches war gegenwärtig und Hesekiel war selbst einer von den Weggeführten, die in die Versklavung geführt wurden nach Babylon. Und die Versklavung durch die Römer wiederum stand aus Hesekiels Perspektive noch aus, und sollte sich auch erst gut und gerne 600 Jahre später ereignen. So, und wenn wir jetzt hier auf unseren Textabschnitt zurückkommen, darf man sich zunächst einmal die Frage stellen, ja, auf welches dieser drei Ereignisse sich dann hier Vers 24 bezieht. Wenn dort geschrieben steht, nochmals, Vers 24, und ich werde euch aus den Nationen holen, also Mehrzahl, ja, und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Letztendlich geht es hier noch um ein zukünftiges Ereignis. Ja? Letztendlich geht es hier um die Heimholung der Kinder Israels am Ende der Zeit, wenn auch die Rückkehr aus dem babylonischen Exil natürlich eine große Rolle spielte, war das doch die unmittelbare Naherwartung der Juden und auch die gegenwärtige Situation, aus der Hesekiel heraus schrieb. Aber in diesen Visionen hier, in diesen Visionen Hesekiels geht es ja grundsätzlich um mehr als nur um eine Rückkehr aus Babylon. Und es geht ja auch nicht nur um Juda, um das Südreich, sondern um ganz Israel. Kurzum, Hesekiel hat in seinen Visionen zwar die Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil im Auge, blickt aber weit darüber hinaus in das Ende der Zeit, sprich bis in das tausendjährige Reich hinein. Was wiederum verdeutlicht, dass die Geschichte Israels noch nicht zu Ende ist, ja? Und das Volk der Juden niemals, und ich betone es, niemals ausgelöscht werden wird. Ja, wenn es um die Entlösung der Juden geht, die sich schon so manch einer auf die Fahne geschrieben hat, dann spricht Gott das letzte Wort. Ganz nach Jesaja Kapitel 54, Vers 7, Vers 8. Jesaja 54, Vers 7, Vers 8. Da spricht Gott zu seinem Volk, Jesaja 54, Vers 7, Vers 8. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Vor Gott sind doch 50 Jahre ein kleiner Augenblick. Auch 100 Jahre, auch 300 Jahre. Ein kleiner Augenblick. Und so spricht Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Und da denken wir natürlich zwangsläufig auch an den sogenannten Holocaust, dieser Shoah, ne, wo sich so manch ein Jude ja auch von Gott verlassen gefühlt hat. Und so manch ein Jude sich die Frage gestellt haben wird, wo ist denn der Gott unserer Väter? Aber, und so geht es ja hier weiter in diesem Text, noch einmal, Jesaja 54, Vers 7, Vers 8, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ja, bei allen Gerichtsandrohungen und bei allen Strafgerichten, so hat Gott doch immer wieder dem Volk verheißen, dass es einst wiederhergestellt werden wird. Das heißt, jedes Gericht, jeder Schleudergang, ja, bedeutet niemals das Ende Israels, sondern eben eine Reinigung, eine Läuterung und einen Neuanfang. Der Schleudergang war und ist vonnöten, um vollständig gereinigt vor Gott stehen zu können. Und Gott hat sich immer einen Überrest bewahrt, um mit seinem Volk zum Ziel zu kommen. Und wir müssen sehen, dass Ungehorsam und Sünde zwar nie ohne Konsequenzen bleibt und insbesondere auch das Volk Gottes hier in der besonderen Verantwortung steht, ja, zuweilen sogar eben die ganze Härte des Zornes Gottes heraufbeschwört, aber Gott sich selbst ja auch nicht verleugnen kann. Und er mit seinem Heils- und Erlösungsplan, in dem Israel ja nun mal eine ganz entscheidende Rolle spielt, auf jeden Fall zum Ziel kommen wird. Und so heißt es auch im 5. Buch Mose in Kapitel 30, Vers 4, auch noch ein interessanter Vers oder eine interessante Verheißung, 5. Mose Kapitel 30, Vers 4, wo Gott zu seinem Volk spricht, wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären. Egal in welche Richtung, ja, ob im Norden, ob im Süden, ob im Westen, ob im Osten. Wenn deine Verstoßenen auch am Ende des Himmels wären, egal wo, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln und von dort wird er dich holen. Ja, das ist doch gewaltig. Überspitzt formuliert, selbst wenn Juden einst den Mars besiedeln sollten, wird Gott dafür sorgen, dass sie von antisemitischen Marsmenschen vertrieben und nach Israel zurückgebracht werden. Gott holt sein Volk zurück, ob die wollen oder nicht. Und letztendlich geht es bei dieser Heimholung ja nicht nur um die Rückführung ins verheißene Land, sondern um die Rückführung zu dem Gott ihrer Väter, welches aber untrennbar mit dem Land und mit der Stadt Jerusalem verbunden ist, da Israel irdische Verheißungen hat, die sich erst noch hier auf Erden erfüllen müssen. Und das ist, denke ich, auch Hauptbestandteil des tausendjährigen Reiches, ne? Da werden sich die irdischen Verheißungen, die Israel gegeben wurden, vollständig erfüllen, bevor es dann zum neuen Himmel und neuen Erde kommt. Und so bringt es hier ja auch Vers 28 aus unserem Text zum Ausdruck. Also zurück hier zu Hesekiel. Hesekiel 36, Vers 28. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Also nirgendwo anders, sondern in dem Land, ganz explizit in diesem Land. Und das ist das Entscheidende, und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Ja, Israel wird zurückgeführt in das Land seiner Väter mit einem Ziel, nämlich mit dem Ziel, mit dem Gott ihrer Väter versöhnt zu werden. Und dieser Prozess, ja, der ist ja in vollem Gange. Und wir, die wir in diesen bewegenden Zeiten leben, wir dürfen diesen gegenwärtig fortlaufende Prophetie mit eigenen Augen und Ohren wahrnehmen. Ja, was ist das für ein Vorrecht? Ich denke, so manch ein, verstorbener Kirchenvater, der wäre vor Erquickung geradezu ausgeflippt, wenn er das hätte alles erleben dürfen, wovon wir heute Zeugen sind. Ja, und auch von dem, was beim Propheten Amos geschrieben steht, sind wir ja unmittelbare Zeugen. Und da lautet es nämlich wie folgt. Am Ende, sind die letzten Sätze aus Amos. Das finden wir in Amos Kapitel 9, die Verse 14 und 15. Amos Kapitel 9, die Verse 14 und 15, der Abschluss des Wortes aus dem Propheten Amos. Kapitel 9, Vers 14, Vers 15. Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Kanaan, das verheißene Land der Juden, wurde ja einst als Land beschrieben, wo Milch und Honig fließt. Aber durch den Götzendienst und dem Ungehorsam Israels kam es dennoch wiederholt zu Hungersnöten. Und später, als dann nach der Versklavung durch die Römer auch nur noch wenige Juden im Land übrig blieben, da verkam das Land mehr und mehr zur Wüste und einer malariaverseuchten Sumpflandschaft. Mark Twain, der hat in seinem Reisebericht von 1867 über dieses Land geschrieben, von allen Ländern mit öder Landschaft muss dies der Gipfel sein. Nicht gerade die beste Werbung, ne, für eine Israelreise. Das Land war praktisch tot. Aber das damalige Palästina, ja, so wie es einst genannt wurde, ja, es war ein unwirtliches Land, in dem mehr Ziegen als Menschen lebten und für das sich niemand, aber auch wirklich niemand, wirklich interessiert hat. Aber jetzt, nachdem die Juden aus Gottes Gnaden in das Land ihrer Väter zurückgeführt wurden, da sehen wir bereits etwas von dem, was sich noch vervollständigen wird. Das einst karge und unwirtliche Land erblüht. Es gedeiht und es wächst und es wird noch herrlicher werden. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Reinigung Israels. Die Rückführung oder Heimholung Israels in das von Gott gegebene Land ist ja nicht das Ende des Heilshandelns Gottes, sondern ein Schritt hin zum Ziel, praktisch so etwas wie die Vorwäsche. Letztendlich geht es aber um den Hauptwaschgang, das heißt um die Reinigung und um die geistliche Wiederherstellung. Und so heißt es hier in unserem Text, Hesekiel Kapitel 36 in Vers 25, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Ja, und was hier schon mal ins Auge sticht, das ist das allüberragende Ich Gottes. Ich, so spricht Gott. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Also im Gesetz war es ja so, dass jeder, der sich auf irgendeine Weise verunreinigt hatte, sich den Reinigungsvorschriften hat unterziehen lassen müssen. Das heißt, der Mensch musste tätig werden. Der Mensch musste sich zu den verschiedensten Anlässen reinigen, um sich Gott geistlich nahen zu können. Das war und das ist das Prinzip des Gesetzes. Der Weg von unten nach oben. Der Mensch musste Gott etwas darbringen, sei es ein Opfer, eine Gabe oder eben eine Reinigung bzw. Waschung. In unserem Text hier aber heißt es, dass Gott tätig wird, dass Gott reines Wasser auf das Volk sprengen und dass Gott das Volk von all seinen Unreinheiten reinigen wird. Und das ist der Prinzip, oder das ist das Prinzip der Gnade. Ne, genau umgekehrt, nämlich der Weg von oben nach unten. Und im Hebräerbrief wird im Übrigen auf diese alttestamentliche Reinigung hingewiesen und zugleich erklärt, dass ja der Herr Jesus für uns und auch für das Volk Israel diese Reinigung bewerkstelligt hat. Alle Versuche des Menschen jedoch von unten nach oben sind zum Scheitern verurteilt und können immer nur etwas Unvollständiges, Ungenügendes und Unvollendetes bewerkstelligen. Ja, allenfalls eine vorübergehende Linderung, aber keine wirkliche Heilung. Oder aber, um bei unserem Hauptwaschgang zu bleiben, die Waschung von unten nach oben wäscht zwar den oberflächlichen Schmutz weg, aber die inwendige Verunreinigung bleibt erhalten. So, dass es auch nur eine Frage der Zeit ist, dass der äußere Schmutz wieder hervortritt und der frische Duft der Reinigung dem Gestank der Sünde weichen wird. Hier aber in unserem Text ist von reinem Wasser die Rede, womit eben nicht nur die Symptome, die Auswirkungen und das Äußere bekämpft werden, sondern die Ursache, das Inwendige, ja, und die Wurzel allen Übels. Und eine solche vollständige, porentiefe Reinigung kann nur Gott vollziehen. Hier geht es also um eine vollständige Reinigung, die zwingend notwendig ist, damit Israel seinen Gott wieder begegnen kann und sich die Verheißungen erfüllen, die bereits Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Josua und David gegeben wurden. Ganz nach Jesaja Kapitel 44, Vers 21, Vers 22. Jesaja 44, Vers 21, Vers 22. Ihr Israeliten, ihr Nachkommen Jakobs, denkt immer daran, ich habe euch geschaffen. Ihr gehört zu mir und seid meine Diener. Niemals werde ich euch vergessen. Eure Schuld und all eure Sünden habe ich euch vergeben. Sie sind verschwunden wie Wolken, wie Nebelschwaden in der Sonne. Kommt zurück zu mir, denn ich habe euch erlöst. Und das ist doch interessant, dass Gott hier ja nicht sagt, kommt zurück zu mir und dann werde ich euch erlösen. Nee, die Erlösung ist bereits zugesagt. Das ist eine von Gott fest beschlossene Angelegenheit. Ich habe euch erlöst und deswegen könnt ihr zu mir zurückkehren. Das ist die Treue Gottes, einfach nur genial. Ja, das ist der Weg von oben nach unten. Das ist Gnade. Und somit weiter hier in unserem Text. Die Vorwäsche, Nämlich die Heimholung ins Land ist ja praktisch vollzogen, wenn auch noch nicht abgeschlossen. Das geschieht erst am Ende der Tage, ne? Zeitgleich der geistlichen Wiederherstellung, wenn es praktisch dann auch zu einer vertikalen Entrückung der letzten Juden ins verheißene Land kommt. So wie es in Hesekiel Kapitel 39, Vers 28 auch angedeutet wird. Der Hauptwaschgang wiederum ist bereits programmiert und teilweise auch schon im Gange, wenn wir auch sehen, dass auch immer mehr Juden zum Glauben an den Herrn Jesus gelangen. Aber der Höhepunkt des Allen steht noch aus und wird auch noch ein beschwerlicher Weg werden. Ja, eben jener Schleudergang, an dem Israel nicht vorbeikommen wird. Die Angst Jakobs aus Jeremia Kapitel 30, die ja auch als große Trübsal bezeichnet wird, wird den Gipfel des Gerichtes Gottes an seinem widerspenstigen Volk darstellen und ist bezüglich der Reinigung und geistlichen Wiederherstellung der trübliche Höhepunkt in Gottes Reinigungsprozess an seinem Volk. Und das, was Israel während der großen Trübsal noch durchzustehen hat, das wird selbst die Schrecken des Holocaust noch übertreffen. Nur ein Überrest vom Überrest wird überleben und in die Buße geführt werden. So steht es auch in Sacharja, Kapitel 13, Vers 8 geschrieben. Sacharja, Kapitel 13, Vers 8. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Und würde diese Zeit nicht verkürzt, diese 7-jährige Trübsalzeit, dann wäre die Verlustrate noch größer. Aber wenn wir jetzt in unseren Textabschnitt zurückkehren, Hesekiel Kapitel 36, so ist in Vers 26 von einem neuen Herzen und von einem neuen Geist die Rede, das praktisch die Folge der Reinigung mit reinem Wasser darstellt. Vers 26, und ich, auch hier wieder dieses Ich Gottes, ja, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und auch das ist ein Akt, der nur von oben nach unten, also von Gott her erfolgen kann, ein Akt der Gnade. Und das erinnert auch sehr stark an den neuen Bund, der ja bereits in Jeremia verheißen wurde, wenn davon die Rede ist, dass Gott der Herr sein Gesetz in ihr Inneres legen und auf ihr Herz schreiben wird. Und das alte Herz, was dem neuen weichen muss, das wird hier in Hesekiel steinernes Herz genannt und bedeutet so viel wie ein totes Herz, ja? Ein hartes, ein unvernünftiges, unverständiges, rebellisches und widerspenstiges Herz, das ganz und gar auf das eigene Ich bezogen ist. Und demgegenüber ist das neue Herz, das fleischernes Herz genannt wird, ein lebendiges Herz. Ein gehorsames, verständiges und begnadigtes Herz, das ganz und gar auf Gott und dem Erlöser fokussiert ist. Ja, ein Herz, wie es ein jeder von uns haben sollte. Und das beinhaltet jetzt auch ein Leben im Geist. Das heißt, ein Leben weg von mir und meinem eigenen Selbst, in dem ja ohnehin nichts Gutes wohnt, hin zu Gott, dem alle Ehre gebührt. Und wenn es dann weiter lautet hier in unserem Text, in Vers 27, und ich, auch wieder, ne? Das Ich Gottes. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. So beinhaltet das die Wahrheit, dass das Volk Israel ohne den Geist Gottes, ohne diesen von Gott geschenkten neuen Herzen und ohne dessen Gnade niemals dazu imstande wäre, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und uns geht es da ja gar nicht anders, ne? Was wären wir ohne den Geist Gottes? Ohne den Geist Gottes würden auch wir niemals Gottes Wohlgefallen und seiner Gerechtigkeit entsprechen. Und auch Israel, um hier beim Text zu bleiben, wird von sich aus niemals den Weg zu Gott zurückfinden. Zurück ins verheißene Land wäre ohne Gott ja schon gar nicht zu bewerkstelligen gewesen, denn auch das entsprang ja einzig und allein der Gnade Gottes und seiner Führung. Und in einem Psalm, auch noch interessant, Psalm 124, ich will uns das lesen, Psalm 124, die Verse 1 bis 3, man hat das Gefühl, das ist gestern geschrieben worden. Psalm 124, die Verse 1 bis 3, hochaktuell. Psalm 124, die Verse 1 bis 3. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, so soll Israel sagen. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Diese Verse, die gelten für die ganze Geschichte Israels, bis zum heutigen Tage. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre. Niemals wären die Juden in das ihr von Gott versprochene Land zurückgekehrt, wenn nicht Gott es so gewollt und so geführt hätte. Und selbst wenn sie aus eigener Kraft und aus eigenem Antrieb zurückgekehrt wären, so wären sie aber ohne Gottes Schutz und seiner Fürsorge längst wieder vertrieben oder gar vernichtet worden. Ohne Gott würde es dieses Land und dieses Volk nicht mehr geben. Also, schon die Rückkehr ins verheißene Land wurde nur durch die Gnade Gottes ermöglicht. Und wie viel mehr gilt das der geistlichen Rückkehr und Wiederherstellung Israels? Würde Gott nicht selber eingreifen und würde es nicht immer wieder lauten, ich werde, dann würde Israel niemals den Messias annehmen und stattdessen in seinem alten, versteinerten Herzen verharren. Aber so spricht Gott, ihr müsst es mal selber lesen, Hesekiel Kapitel 36, wie Gott immer wieder spricht, ich mache, ich werde euch aus den Nationen holen, ich werde euch aus allen Ländern sammeln, ich werde euch in euer Land bringen, ich werde reines Wasser auf euch sprengen, ich werde euch ein neues Herz geben und das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, ich werde das Geschick meines Volkes Israel wenden und ich werde machen das. Und das war nur eine kleine Auswahl. Und das alles zur Rettung und Erlösung Israels und allen, die sich von Gott retten lassen wollen. Und so lautet es hier, nochmals Vers 28, ich habe es schon gelesen, aber ich werde nicht müde, es nochmals zu lesen. Ne? Hier, Vers 28 aus unserem Text. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Ja, was für ein Triumph, was für ein Finale. Und das alles, die Heimholung, sprich die Rückführung ins verheißene Land, wie auch diese beschriebene Reinigung und die geistliche Wiederherstellung Israels, das alles trägt schließlich zur Verherrlichung Gottes. Es ist ein Beweis für die Allmacht, Größe, Gnade, Souveränität, Erhabenheit, Macht und Einzigartigkeit des einzig wahren heiligen Schöpfergottes, wo man wirklich nur sagen kann, wer ist ein Gott wie du? Wer ist ein Gott wie du? Und die Antwort kann nur lauten, es gibt keinen Gott wie du. Dieser Gott, der das Volk Israel für sich geschaffen hat, ist der einzige, unvergleichliche und allüberragende Gott, der Herr aller Herren. Ja, Israel, wie auch der Rest der Welt, wird nicht nur staunen, sondern ehrfurchtsvoll niederfallen, wenn Gott zum großen Finale bläst. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der Verherrlichung Gottes. Und da lesen wir hier aus unserem Text zunächst einmal die Verse 31 und 32. Vers 31, Vers 32 aus Hesekiel Kapitel 36. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr, das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Ja, man sollte doch meinen, dass Israel jubeln und frohlocken wird aufgrund der geistlichen Wiederherstellung und der abschließenden Errettung. Und sicher wird das auch der Fall sein. So steht es auch beim Propheten Jeremia geschrieben, Jeremia 31, die Verse 4 bis 7. Jeremia Kapitel 31, die Verse 4 bis 7, da werden wir in diesen Jubel Israels mit hineingenommen. Jeremia Kapitel 31, ab Vers 4. Auch hier wieder das Ich Gottes. Ich will dich wieder bauen und du wirst gebaut sein, Jungfrau Israel. Jungfrau, wofür steht eine Jungfrau? Für Reinheit. Gottes Reinigungsprozess an seinem Volk. Immer dann, wenn es um Götzendienst ging, um Abfall von Gott und so weiter, wird Israel Hure genannt. Die Hure Israel, ja? Aber hier ist von der Jungfrau die Rede, die Reinheit. Ich will dich wieder bauen und du wirst gebaut sein, Jungfrau Israel. Du wirst dich wieder mit deinen Tamburinen schmücken und ausziehen im Reigen der Tanzenden. Du wirst wieder Weinberge pflanzen auf den Bergen Samarias. Die Pflanzer werden pflanzen und genießen. Denn es wird einen Tag geben, an dem die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, macht euch auf und lasst uns nach Zion hinaufziehen zum Herrn, unserem Gott. Denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt der Nationen. Verkündet, lobt, singt und sprecht, gerettet, gerettet hat der Herr sein Volk, den Rest Israel. Welch eine Freude, welch ein Jubel, was für eine Glückseligkeit. Aber nichtsdestotrotz wird das Volk in gleicher Weise einfach nur entsetzt sein, wenn es an die zurückliegenden Sünden denkt, so wie es auch in Sacharja Kapitel 12, Vers 10 geschildert wird mit den Worten, und sie werden wehklagen, wenn sie auf den schauen, welchen sie durchbohrt haben, und sie werden bitter über ihn weinen. Sacharja 12, Vers 10. Ja, bei aller Freude, so wird man zugleich aber auch tiefe Abscheu empfinden, da man so lange die unbußfertige oder so lange unbußfertig die gnädige und rettende Hand Gottes ja nicht nur ausgeschlagen, sondern sogar geistige Hurerei betrieben hat. Und Hurerei ist ja nun mal kein einmaliger Ausrutscher, sondern eine bewusste Handlung. Eine willentliche Abkehr, ein bewusster Ehebruch. So dass in Jeremia Kapitel 30, Vers 12 von einer unheilbaren Abtrünnigkeit die Rede ist, von einer Sünde, der eigentlich gar nicht vergeben werden kann. Jeremia Kapitel 30, Vers 12, denn so spricht der Herr, unheilbar ist dein Bruch, bösartig ist deine Wunde. Ja, würden wir uns allein mit dem Götzendienst Israels befassen, mit deren Untreue und mit seiner Hurerei, dann würden wir gar nicht verstehen, dass Israel dennoch eine Zukunft hat und Gott dennoch sein Volk zurückführen wird. Und so hat es auch Esra zum Ausdruck gebracht, damals nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, in seinem Gebet. Ich lese es mal, Esra Kapitel 9. Esra Kapitel 9 in Vers 13, was betet da Esra, nachdem man aus Babylon zurückgekehrt ist? Esra Kapitel 9, Vers 13. Und nach allem, was wegen unserer bösen Taten und wegen unserer großen Schuld über uns gekommen ist, obwohl du, unser Gott, mehr geschont hast, als unsere Sünden es verdienten und du uns eine solche Rettung gewährt hast. Und Vers 15, Herr, Gott Israels, du bist gerecht. Denn wir sind als Gerettete übrig geblieben, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld. Denn bei einem solchen Verhalten ist es unmöglich, vor dir zu bestehen. Aber gilt uns das nicht in gleicher Weise? Welch eine Gnade wurde doch auch uns zuteil. Das mag ja ein jeder für sich selbst beurteilen. Ich jedenfalls kann nur sagen, danke Herr. Denn nichts von dem, was du mir geschenkt hast, habe ich verdient. Ja, und somit zurück hier zum Text und Gottes Hauptwaschgang an seinem Volk. Wenn Israel Buße tut und der Überrest Israels Gottes Gnade in Anspruch nimmt, wird es einen Schmerz empfinden und einen Ekel vor sich selbst haben, so wie auch ein Kinderschänder Abscheu empfindet, wenn er mit seiner Schuld konfrontiert, aufrichtig bereut. Das wird nicht ohne Tränen vonstatten gehen. Das kann gar nicht ohne Tränen vonstatten gehen. Aber diese Abscheu und dieser Ekel vor sich selbst ist zugleich ein untrügliches Kennzeichen echter Reue, echter Buße und einer echten Bekehrung und Umkehr. Ja, dem Schreck der Sündenerkenntnis folgt das aufrichtige Sündenbekenntnis und das Empfinden, dass man eine Vergebung überhaupt gar nicht verdient hat, sondern einem unverdienten Akt der Gnade hat teilhaftig werden dürfen. Kein Kinderschänder hat es verdient, dass ihm die Opfer und deren Angehörigen vergeben. Niemand hat ein Anrecht auf Vergebung und keiner ein Recht auf Gnade. Es ist ein Akt der Güte und Barmherzigkeit, wenn ihm vergeben wird. Und so auch hier. Israel, und das können wir gleichwohl auf alle Menschen anwenden, hat gar kein Anrecht auf Vergebung. So, dass es hier in Vers 32 folgerichtig heißt, hier in unserem Text, Jesekiel 36, Vers 32, nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Gott bekräftigt mit diesen Worten die große und eigentlich unvergebbare Schuld seines Volkes und betont, dass er um seiner Heiligkeit willen, um seines Namens wegen, um seines Wortes willen und um seiner Verherrlichung wegen das abtrünnige Volk reinigt, erneuert und wiederbelebt. Und das deckt sich auch mit den Versen 21 bis 23 hier aus unserem Text, Jesekiel 36, die Verse 21 bis 23. Da tat es mir leid, so spricht Gott. Ja, um was tat es ihm leid? Um wen tat es ihm leid? Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Das ist die Verherrlichung Gottes, nicht nur vor den Augen seines Volkes Israel, sondern vor den Augen der ganzen Welt, wenn sie erkennen und sehen, wie sich Gott seinem Volk wieder annimmt und dieses Volk wieder reinigt. Aber merken wir auch, dass mit Gott nicht zu spaßen ist. Und ein jeder, sei es als Individuum, aber auch als Volk, sich eins vor Gott rechtfertigen muss. Und wohl dem, dessen Rechtfertigung Jesus Christus ist. Denn das ist das Einzige, was Gott akzeptieren wird. Und Gott ist zudem ein Gott, der zu seinem Wort steht. und die Verheißungen, die er den Erzvätern Israels gegeben hat, auch zu 100% erfüllen wird. Ganz nach Hesekiel 36, Vers 36, ich, der Herr, habe geredet, ich werde es auch tun. Der Überrest wird seinen Gott wahrhaft erkennen, die begangenen Sünden hassen und ihren Heiland verherrlichen. Und wenn das alles geschieht, wird womöglich der Ruf ertönen, ähnlich dem aus Psalm 115, Vers 1, womit ich auch zum Abschluss komme. Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Ja, dem Herrn sei es von ganzem Herzen gedankt. So, dass es auch unser Bestreben sein sollte, dass auch unser Leben mit dazu beiträgt, dass Gott verherrlicht wird. Nochmals, Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir können dir in deinem Sohn Jesus Christus wirklich nur aufrichtig danken für deine Geduld, sowohl mit deinem Volk Israel als auch mit uns, mit jedem Einzelnen von uns und mit deiner Gemeinde. Wir danken dir für deine Güte und für deine Barmherzigkeit. Und wenn wir auch sehen, dass auf Israel ja noch viel, viel Leid wird zukommen, so dürfen wir dich auch da um vorlaufende Gnade bitten, dass doch noch so manch einem Juden auch die Augen geöffnet werden, Herr, für dein Reden. Dass noch so manch ein Jude jetzt in diesem Prozess der Reinigung zum Glauben kommen darf an dich, Herr. Und dass auch wir als Gemeinde ja uns nicht schämen, auch Stellung zu beziehen und auch für Israel einzustehen. Ja, in der Gewissheit, Israel macht nicht alles richtig. Israel ist in vielerlei Hinsicht ein gottloses Volk, die den Messias abgelehnt haben und nach wie vor ablehnen. Und doch ist es dein Volk. Du hast es geschaffen. Israel gehört dir. Und wir dürfen wissen, Herr, dass wir auch für Israel beten und für Israel einstehen, in der Gewissheit, dass du auch mit dem ganzen Heils- und Erlösungsplan zum Ziel kommst. Und in der Gewissheit, dass du gesagt hast, Israel ist das Haupt der Nationen. Aus Israel geht der Segen über die Völker über, Herr. So wie du es in deinem Sohn Jesus Christus bewiesen hast, der als Jude Mensch wurde, um die Menschheit mit dir zu versöhnen. Hab Lob und Dank dafür. Amen.